HR Info. Netzwelt.
Die Corona-Krise bedeutet für uns alle, dass wir möglichst zu Hause bleiben sollen. Und eine Folge davon ist, dass wir viele unserer Aktivitäten ins Internet verlagern und vieles online erledigen. Die Digitalisierung bekommt also durch Corona einen starken Schub. Wir kaufen online ein, wir arbeiten im Homeoffice, wir verabreden uns zu Videoschalten, wir spielen Computerspiele, wir tümmeln uns viel mehr im Internet und wir streamen Filme, Serien und Dokus über Online-Mediatheken und Streaming-Anbieter. Das heißt, von Corona profitieren Tech-Unternehmen, vor allem die großen US-Konzerne. Warum genau? Darüber sprechen wir heute in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Wir sollen zu viele Kontakte möglichst vermeiden und am besten nur dann aus dem Haus gehen, wenn es wirklich nötig ist, zum Beispiel zur Arbeit oder wenn wir Dinge des täglichen Bedarfs brauchen, also im Supermarkt einkaufen gehen. Ja, wenn wir mal auf das Thema Shoppen blicken, die großen Flanier- und Einkaufsmeilen in den deutschen Innenstädten, die waren in den letzten Monaten nicht unbedingt total leergefegt, aber das zeigen die Zahlen, der Onlinehandel hat kräftig zugelegt und profitiert sehr stark von der Corona-Krise. Allen voran natürlich Amazon. Allein im dritten Quartal hat der Online-Riese über 96 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und einen Gewinn von über 6 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Und so wie es aussieht, wird das Unternehmen das im vierten Quartal nochmal toppen können. Ja, was aber hat Amazon in der Krise richtig gemacht, dass es so stark zulegen konnte? Das haben nämlich selbst die Analysten so nicht erwartet. Darüber gesprochen habe ich mit Holger Schneider. Er ist Partner bei der Hamburger Unternehmensberatung Digitize, die Unternehmen im Bereich Digital und E-Commerce berät. Und ich habe ihn gefragt, warum gerade Amazon einer der größten Profiteure der Corona-Krise ist.
Ja, Amazon war vorher auch schon der größte E-Commerce-Player in Deutschland und ja auch in Europa, Nordamerika. Und die waren einfach schon in den Startlöchern, als hier die Nachfrage nach Online-Bestellungen durch die Decke gegangen ist. Das heißt, als man im Frühjahr im Lockdown und dann auch jetzt über Sommer und Herbst hinweg weniger offline einkaufen konnte und auch wollte, war Amazon einfach schon startklar. Und wenn ich mich als Neukunde entscheiden müsste, wo will ich bestellen, dann würde ich im Zweifel auch erstmal zu dem größten gehen, von dem man schon mal gehört hat, oder vielleicht zum zweitgrößten, um das Risiko überschaubar zu haben, ob ich da Schwierigkeiten habe, dann auch in meine Waren zu kommen.
Das heißt, als Neukunde gehe ich dann doch eher tendenziell zu einem größeren E-Commerce-Anbieter, also in dem Falle Amazon, weil ich mich da einfach sicherer aufgehoben fühle?
Das wäre sicher ein großer Vorteil, den die Bekanntheit von Amazon mit sich bringt. Also ich weiß zwar nicht, wie groß der Bekanntheitswert von Amazon ist, aber der dürfte hinreichend groß sein. Im Zweifel habe ich auch Bekannte, die dort schon mal bestellt haben, und Amazon ist einfach gut, hervorragenden Service zu liefern. Das heißt, ich bestelle und kann sicher sein, dass nach wenigen Tagen mit einer Prime-Versendung die Waren dann auch bei mir zu Hause ankommen. Wenn irgendwas schief läuft, ist Amazon auch sehr, sehr kulant. Das heißt, im Zweifel schicken sie mir dann sehr schnell einen Ersatz, auch wenn ich das originäre Produkt noch nicht wieder zurückgeschickt habe. Die sind auf jeden Fall sehr bemüht, den Kunden zufriedenzustellen, und wenn man Probleme hatte, findet man dann in der App oder online dann auch relativ schnell einen Chatpartner oder vielleicht auch einen Telefongesprächspartner, um über Probleme zu sprechen, die dann möglichst schnell gelöst werden. Das spricht sich natürlich rum. Das heißt, wenn jemand in meinem Bekanntenkreis entsprechend positive Erfahrungen gemacht hat, stützt mich das natürlich auch in meiner Entscheidung, Amazon als Anbieter zu wählen.
Hat Amazon denn irgendwas anders gemacht als die Konkurrenz, dass sie jetzt extrem nochmal ein extremes Umsatzplus nochmal verzeichnen konnten in den zurückliegenden Quartalen, oder liegt das jetzt einfach generell daran, dass der Onlinehandel insgesamt ja gewachsen ist?
Also letztendlich ist nicht nur Amazon großer Profiteur dieses Shifts zum Onlinehandel. Da gibt es sehr, sehr viele Händler, die davon profitieren konnten. Nur Amazon hat aus meiner Sicht den großen Vorteil, die waren schon von Anfang an auf Wachstum getrimmt. Das heißt, Amazon hatte große Lagerkapazitäten, die bauen nach und nach noch weitere Lagerhäuser quer durch Deutschland, um auch schnellere Verfügbarkeit, schnellere Lieferzeiten ermöglichen zu können. Selbst Amazon, die schon sehr viel auf Wachstum gebaut hatten, sind dann manchmal an ihre Grenzen gestoßen. Das hieß, wenn ich als Marktplatzhändler über Amazon verkaufen möchte, war ich eine Zeit lang nicht in der Lage, meine Ware einzulagern, weil die Warenlager schon gefüllt waren mit Produkten, die jetzt in Corona besonders stark nachgefragt waren. Da hat Amazon dann auch entsprechend repriorisiert. Aber in Summe ist Amazon diesem Ansturm deutlich, deutlich besser gewachsen gewesen und hat möglicherweise auch schnelle Wege gefunden, noch weiter zu skalieren. Andere Online-Händler waren möglicherweise schon am Limit. Da war die Kapazitätsgrenze schon erreicht und man ist dann auch ab einem gewissen Punkt, wenn man nicht genug Puffer eingeplant hat, dann auch nicht mehr in der Lage, ein hohes Service-Level zu erreichen. Und meine persönliche Erfahrung war, jetzt in Corona-Zeiten hat Amazon nach wie vor eine sehr hohe Servicequalität bieten können. Bei anderen Händlern hat es damit unter etwas länger gedauert.
Gibt es denn auch irgendwas, was stört an Amazon, also was dazu führen könnte, dass Kunden wieder abwandern? Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, ja, das könnte den einen oder anderen Kunden auch nerven?
Sicherlich. Amazon ist grandios darin, einen bestehenden Produktwunsch zu erfüllen. Das heißt, wenn ich genau weiß, was ich haben möchte, dann kann ich sehr, sehr sicher sein, dass ich das bei Amazon dann auch finden kann. Sicherlich auch ein Grund, weswegen Amazon in den letzten Jahren zur Produktsuchmaschine Nummer 1 avanciert ist. Das heißt, die meisten Kunden, wenn sie ein Produkt suchen, starten einfach ihre Suche bei Amazon, weil man dort alles finden kann. Wenn ich hingegen noch nicht so genau weiß, was ich möchte und möchte mich vielleicht inspirieren lassen, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk suche für meine Eltern oder wen auch immer, dann habe ich dort Schwierigkeiten, mich inspirieren zu lassen. Wenn ich einen generischen Begriff dort eingebe und sage jetzt irgendwie Trinkflasche, weil ich Sport treibe und möchte irgendwie eine Trinkflasche kaufen, dann bekomme ich aber Tausende von Suchergebnissen. Wenn ich mir dann dort anschaue, dass alle irgendwie mit 5 Sternen bewertet sind und tausende Bewertungen haben, dann kann ich mir das mitunter auch nicht vorstellen, dass diese Bewertungen alle rechtmäßig sind. Da tut Amazon natürlich viel, um das sicherzustellen, aber da scheint es immer noch einige schwarze Schafe zu geben. Und wenn man sich dann einige Bewertungen durchliest, denkt man auch eher, dass die nicht von tatsächlichen Käufern sind oder in irgendeiner Form beeinflusst wurden. Es sind dann auch so viele Ergebnisse, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, die für mich relevanten rauszufiltern. Klar, Amazon hat zwar Filtermöglichkeiten, dass ich meine Suchergebnisse einschränken kann, bloß sind die Ergebnisse auch nach mehreren Filterschritten immer noch so umfangreich, dass ich da ja ein Paradox of Choice habe. Es sind einfach so viele Produkte, ich weiß gar nicht, welches für mich das Relevante ist. Und hier fällt es dann schwer, mit den gegebenen Möglichkeiten das Passende rauszufiltern. Und da haben möglicherweise spezialisierte Plattformen, sei es Händler oder auch andere Marktplätze, die kuratieren oder die zumindest bessere Filtermöglichkeiten zur Verfügung stellen, Vorteil gegenüber Amazon, dass man dort stärker das Gefühl hat, geleitet zu werden bei der Produktauswahl, dass man dort relevantere Filter noch bekommt, dass man nach nutzerrelevanten Attributen dann auch filtern kann. Und da habe ich den Eindruck, ist Amazon zum gewissen Grad Opfer des eigenen Wachstums, dass in manchen Produktkategorien das einfach so Kraut und Rüben ist und sehr viel Ware, die direkt aus Fernost dann nach Deutschland geliefert wird, dass hier Frustpotenzial besteht.
Damit sind wir beim Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, wie es mit Amazon weitergehen wird, auch nach der Corona-Krise? Wachstum wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark. Die Frage wird sein, ob Sie die Neukunden halten können. Wie ist da so Ihre Einschätzung?
Aus meiner Sicht werden viele Kunden dieses Einkaufsverhalten beibehalten. Das heißt, wenn es insbesondere Kunden waren, die vorher noch gar nicht so oft online bestellt haben oder noch nie online bestellt haben, dann werden die bei dem hohen Service-Level festgestellt haben, okay, es ist kein Problem, ich kann mir manche Produkte auch bequem nach Hause schicken lassen, spare mir dadurch einen Weg in die überfüllte Innenstadt, kann das bequemer für mich einrichten. Also dieser Bequemlichkeitsaspekt, der wird dann erlebt und man stellt fest, okay, es hat Mehrwert, es hat Vorteile für mich und deswegen denke ich, dass dann viele auch zukünftig bestellen werden. Sicherlich wird dann der Anteil der Offline-Einkäufe wieder steigen, aber ich denke nicht, dass wir hinsichtlich des Online-Handels nochmal dramatischen Einbruch in die Vor-Corona-Zeit erleben werden. Also da wird Amazon sicherlich auch weiter von profitieren und sie werden sicherlich auch einiges tun, um die Kunden zu halten, sei es durch Prime-Mitgliedschaften, die den Kunden dann oder den Neukunden dann noch stärker empfohlen werden. Also als Prime-Mitglied zahle ich eine jährliche Mitgliedsgebühr, bekomme dadurch aber auch nochmal ein höheres Service-Level. Da zeigen auch Studien, dass Kunden, die Prime-Kunde sind, treuere Kunden sind, häufiger bei Amazon bestellen. Die vergleichen dann noch viel weniger, die sind dann noch stärker in der Maschinerie gefangen, Lock-in-Effekt, und bleiben dort und bestellen dort. Und das werden sie bestimmt auch probieren mit den neuen Kunden, die sie gefunden haben, die noch zu treueren Kunden weiter auszubauen.
Das sagt Holger Schneider. Er ist Partner bei der Hamburger Unternehmensberatung Digitize, die Unternehmen im Bereich Digital und E-Commerce berät. Vielen Dank für diese Informationen. Man muss aber auch noch dazu sagen, dass Amazon sehr stark in der Kritik steht, gerade was den Umgang mit seinen Mitarbeitern angeht. Es gibt kritische Stimmen und Berichte, die sagen, dass Amazon seine Mitarbeiter gesundheitlichen Risiken aussetzt und in einigen Fällen nicht ausreichend vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützt.
HR Info, Netzwelt.
Kommen wir zu einem weiteren Bereich, in dem Tech-Unternehmen von der Krise profitieren. Das ist beim Thema Homeoffice und bei Videokonferenzen der Fall. Der kleine Videokonferenzanbieter Zoom zum Beispiel ist einer der großen Gewinner der Krise. Vor Corona war das Unternehmen noch sehr unbekannt in der breiten Masse. Dann aber ist es schlagartig gewachsen, weil plötzlich Zoom einfach total viele Menschen genutzt haben. Aber das Unternehmen stand und steht auch immer wieder in der Kritik, gerade in Sachen Datenschutz. Wer auch ganz stark profitiert hat, das ist Microsoft. Markus Schuler, unser Korrespondent im Silicon Valley, hatte vor ein paar Wochen die Gründe in seinem Bericht zu den Quartalszahlen genannt.
Microsoft kommt mit der Pandemie sehr gut zurecht, denn der Konzern nahe Seattle im Nordwesten der USA profitiert von gestiegenen Anforderungen in Corona-Zeiten. Der Umsatz ist deshalb im abgelaufenen Quartal um 12% auf 37,2 Milliarden Dollar geklettert. Grund sind auch die Cloud-Dienste. Bei Microsoft laufen sie unter dem Namen Azure. Diese ermöglichen eine Zusammenarbeit aller Angestellten eines Unternehmens, auch von zu Hause aus. Aber auch mit seinem Windows-Betriebssystem verdient Microsoft gutes Geld, denn viele Menschen kaufen sich Laptops und PCs für zu Hause und benötigen alle ein Betriebssystem. Gut für Microsoft ist aber auch, dass es ein solides Standbein in der Spieleindustrie mit seiner Xbox hat. Auch die, sowie das Karrierenetzwerk LinkedIn, haben zum Wachstum beigetragen.
Nicht nur Microsoft, sondern auch Google bzw. der dahinterstehende Mutterkonzern Alphabet konnte in der Krise zuliegen. Zum Beispiel der Videodienst YouTube. Klar, die Leute sind oder waren viel zu Hause und schauen dementsprechend auch mehr Videos. Ja, und auch Apple hat profitiert, vor allem im Bereich Streaming und beim Verkauf von Hardware, also zum Beispiel von Computern und Laptops. Kommen wir zu einem weiteren ganz großen Player, der gut durch die Krise kommt. Das ist Facebook. Am Anfang war man noch unsicher, ob bei dem Unternehmen nicht möglicherweise das Werbegeschäft einbrechen könnte in Zeiten von Corona. Die Befürchtung war, dass sich viele Unternehmen in der Krise mit dem Schalten von Werbeanzeigen zurückhalten. Das war aber nicht der Fall. Und zudem kommt es Facebook natürlich zugute, dass wir alle in der aktuellen Situation uns natürlich nach Kontakt zu anderen Menschen sehnen. Das funktioniert momentan auch am besten digital, eben über soziale Netzwerke zum Beispiel. Facebook konnte in der letzten Zeit viele neue Nutzer gewinnen und ist auch mit seinen anderen Diensten wie Instagram und WhatsApp weiter sehr erfolgreich. Aber dem sozialen Netzwerk kommt noch eine andere Sache sehr entgegen, nämlich die zum Teil sehr hitzig geführte Diskussion genau über Corona. Denn das Geschäftsmodell von Facebook ist so ausgelegt, dass kontrovers diskutierte Themen gut für das Geschäft von Facebook sind. Darüber habe ich mit Alexander Rostnagel gesprochen. Er ist Seniorprofessor für öffentliches Recht an der Uni Kassel mit dem Schwerpunkt Technikrecht. Und er ist der gerade neu gewählte Landesdatenschutzbeauftragte Hessens und wird dieses Amt im März kommenden Jahres antreten. Ich habe ihn gefragt, warum das so ist, dass Facebook von hitzigen Debatten profitiert.
Um die Frage gut beantworten zu können, muss man auf das Geschäftsmodell von Facebook eingehen. Wenn man den Blickwinkel der Nutzenden einnimmt, dann stellt sich Facebook als ein soziales Netzwerk dar, das kostenlose Möglichkeiten bietet, Informationen zu suchen, zu konsumieren, zu verbreiten und sich darzustellen, mit anderen zu kommunizieren. Und wenn man jetzt aber das Geschäftsmodell betrachtet, dann stellt sich Facebook vollkommen anders dar. Dann ist Facebook ein Unternehmen, das Daten und Aufmerksamkeit generiert und verwertet. Also aus diesem Blickwinkel ist Facebook kein soziales Netzwerk, sondern eine Werbeplattform. Das Geschäftsmodell von Facebook ist, auf dem Nutzerbildschirm für eine kurze Zeitspanne Plätze für individualisierte Werbung zu vermieten. Das läuft elektronisch in Millisekunden Schnelle im Hintergrund ab. Und hierfür benötigt Facebook zwei Ressourcen, nämlich individuelle Daten und individuelle Aufmerksamkeit. Und Facebook muss jetzt seine Nutzer dazu verleiten, Informationen über sich preiszugeben und Facebook möglichst lange zu nutzen. Aus den personenbezogenen Daten, die Facebook sammelt, erstellt Facebook Profile über Interessen, Gewohnheiten und Präferenzen, Zahlungsbereitschaft und ähnliche Merkmale. Und Facebook kann durch die Vermietung des Nutzerbildschirms so lange Einnahmen generieren, solange jemand Facebook-Anwendungen nutzt.
Also das heißt, ich muss jemand eigentlich versuchen, möglichst lang in Facebook, auf Facebook zu halten. Das steckt dahinter. Also das ist sozusagen die Motivation für Facebook, die Nutzer einfach auf der Plattform zu halten.
Genau. Also man kann klar sagen, Facebook verkauft die Aufmerksamkeit seiner Kunden oder die potenzielle Aufmerksamkeit seiner Kunden. Und man muss anerkennen, dass das eine absolut geniale Idee war, das Bedürfnis, das einzelne Menschen haben nach sozialer Kommunikation, auszunutzen, um die beiden Voraussetzungen für das Geschäftsmodell zu erreichen. Also erstens viele persönliche Daten zu sammeln durch Anreize für die Nutzer, sich darzustellen und anderen sich mitzuteilen. Und zweitens lange Nutzungszeiten zu erreichen durch die Pflege des individuellen Auftritts oder durch attraktive Zusatzangebote wie einen individualisierten Nachrichtendienst. Und für diesen individualisierten Nachrichtendienst wertet Facebook jetzt auch wiederum die Profile aus, die es generiert hat, und kann dann jedem genau das anbieten, was er sehen möchte oder hören möchte, lesen möchte.
Wie schafft es Facebook dann letztlich, die Nutzer möglichst lang auf der Internetseite zu halten, also in Facebook zu halten? Das müsste dann wahrscheinlich auch über Themen sein, beispielsweise über die heiß diskutiert wird, oder? Also das heißt, kontrovers diskutierte Themen sind gut für Facebook.
Ja, natürlich. Je intensiver die Diskussion ist, je mehr Rede und Gegenrede stattfindet, umso größer ist die soziale Dramaturgie, die in Facebook geboten wird. Also da setzen sich Leute auseinander, die streiten, die bringen Argumente vor, und für die Nutzer wird es dann immer interessanter, dabei zu sein und Zeit zu verbringen, die Diskussion zu verfolgen oder vielleicht sogar an ihr aktiv teilzunehmen. Und mit jeder Sekunde, die Menschen in Facebook ihren Bildschirm anschauen, verdient Facebook Geld.
Also das heißt, Facebook profitiert letztlich davon, wenn die Menschen sehr viel Zeit dort verbringen. Und es entstehen aber auch noch sogenannte Filterblasen, oder? Also was genau verbirgt sich hinter dem Begriff?
Ja, das betrifft den Newsfeed-Dienst, den Facebook anbieten, also die Versorgung mit entsprechenden Nachrichten. Die Menschen lesen ja am liebsten das, was ihre Weltsicht bestätigt. Und sie geben deswegen dann den Nachrichten ihre Aufmerksamkeit, die dies tun. Und sie filtern ja auch im normalen Leben das Gelesene oder das Gehörte nach ihrer eigenen Weltsicht und wählen sich auch die Nachrichten aus, die ihnen am meisten zusagen. Wenn sie das lesen, was sie interessiert und was ihnen gefällt, bleiben sie im Newsfeed. Und wenn das tatsächlich so ist, dass jede Sekunde Geld bringt, entspricht es dem Geschäftsmodell, die Nachrichten für die Nutzer so auszuwählen und anzubieten, dass sie möglichst lange bleiben. Der Algorithmus von Facebook bietet also immer das an, was der Nutzer gern liest oder seine Peer Group und in was er sich bestätigt fühlt. Insofern bewegt er sich dann in einer eigenen Informationsblase, die ihm der Facebook-Algorithmus anbietet. Kontroverse Informationen in dieser Blase, die zwar den Horizont erweitern würden, aber den Nutzer ärgern und dazu führen, dass er abschaltet, die werden vom Algorithmus vermieden.
Das sagt Alexander Rossnagel. Er ist Seniorprofessor für öffentliches Recht an der Uni Kassel mit dem Schwerpunkt Technikrecht und er ist gerade zum nächsten Landesdatenschutzbeauftragten Hessens gewählt worden. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info, Netzwelt.
Wir haben jetzt schon gehört, dass vor allem die ganz großen Tech-Konzerne von der Corona-Krise profitieren. Zwar nicht nur die ganz großen, sondern auch kleinere Unternehmen, aber es sind vor allem Amazon, Facebook, Google, Microsoft und Apple. Darüber gesprochen habe ich auch mit Philipp Stab. Er ist Soziologieprofessor am Einstein Center Digital Future Berlin und an der Humboldt-Uni Berlin. Ich habe ihn gefragt, jetzt wo klar ist, dass gerade die großen Tech-Konzerne von der Krise profitieren, mit was für Auswirkungen er da rechnet, Auswirkungen auf uns alle und auf die Gesellschaft.
Was die gesellschaftlichen Folgen angeht, wirkt die Corona-Krise im Bereich der Technologie sozusagen oder im digitalen Kapitalismus, wenn man so will, als ein Beschleuniger von Prozessen, die wir schon vorher hatten. Wir haben einen Prozess, in dem die Machtkonzentration auch in der Digitalökonomie, aber auch die Macht der Digitalökonomie in der Restökonomie weiter zunimmt, also mit einer Logik von mehr Macht für wenige, die wir auch vorher schon hatten, und jetzt sozusagen beschleunigt wird. Und in diesem Zusammenhang sind eben ganz wichtig, ist der Ausbau der Abhängigkeit größerer Teile der, wenn man so will, Restökonomie, jetzt in Anführungszeichen, von diesen großen Technologieunternehmen, von Unternehmen im Mittelstand, aber auch auf der Konzernebene oder im Gesundheitssystem, von großen Cloud-Anbietern und großen Technologieprovidern, die sozusagen als Dienstleister für diese Unternehmen auftreten. Im Handel natürlich ganz besonders von Amazon als ein Gewährleister von überhaupt Zugängen zu Märkten. Das wird sich jetzt mit dem nächsten harten Lockdown wieder zeigen. Dann gibt es wieder nur die Möglichkeit, über diese Unternehmen zu gehen. Und das verstärkt deren Macht und die systematische Abhängigkeit anderer Unternehmen von ihnen und sorgt natürlich im Prinzip auch dafür, dass diese Unternehmen an den Marktprozessen, die sonst auch sowieso passiert wären, ne? Also die Leute kaufen jetzt was über Amazon, was sie sonst halt vielleicht auch in der Einkaufsstraße gekauft hätten, dass sie da schlicht und einfach halt ihren Anteil draus nehmen können. Selbst wenn jetzt der kleine Einzelhändler als Dritthändler über Amazon ein Produkt verkauft, dann verdient er daran ja nicht so viel, wie er daran verdient hätte, wenn die Leute das im Geschäft gekauft hätten. Sondern Amazon zieht dann einen recht beträchtlichen Teil der Umsätze eben ab und profitiert damit im Grunde genommen vom Lockdown in gewisser Weise.
Sehen Sie noch andere Auswirkungen und noch andere Folgen?
Naja, ich glaube, dass die wichtigste Folge, wenn man das so ein bisschen grundsätzlicher sagen darf oder wo wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein müssen, ist natürlich, was ist die Linie, in die diese Entwicklung sich einfügt. Und das ist eine, in der große, sehr große privatwirtschaftliche Technologieunternehmen zunehmend zu den Gewährleistern, Herstellern, Besitzern, Eigentümern kritischer Infrastrukturen einer zunehmend digitalen Gesellschaft werden. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, was man im Blick haben muss. Diese Unternehmen übernehmen nicht nur für die Ökonomie, sondern auch für den öffentlichen Sektor und natürlich für die private Lebensführung von uns allen. Das weiß ja jeder, wenn er in den nächsten 2 Minuten wieder aufs Smartphone guckt. Zunehmend wirklich Infrastrukturfunktionen und halt ohne die sozusagen das, was wir als ein normales Leben, einen normalen Alltag, normale Abläufe bezeichnen würden, gar nicht mehr möglich ist. Und die sinnfällige Konsequenz dessen ist natürlich, dass kritische Infrastrukturen öffentliche Kontrolle bedürfen.
Also das heißt, die spielen auf das Thema Daten beispielsweise an, aber auch Cloud-Speicher?
Das kann sich, das schlägt sich im Moment auf ganz vielen verschiedenen Ebenen nieder. Sie haben das bei industriepolitischen Initiativen, wo gesagt wird, wir müssen zum Beispiel jetzt im Rahmen von Gaia X zum Beispiel, also der Cloud-Initiative des Wirtschaftsministeriums, wir müssen dafür sorgen, dass wir Regelungen finden, die dafür sorgen, dass nicht einzelne Unternehmen so große Teile von diesen neuen relevanten Feldern sich unter den Nagel reißen können. Es findet aber auch natürlich in anderen Bereichen statt. Auch der Datenschutz hat in bestimmter Hinsicht oder soll zumindest die Funktion haben, bestimmte Praktiken auch gerade dieser Unternehmen zu bremsen. Und dann ist da natürlich auch die Diskussion des Wettbewerbsrechts, wie wir sie im Moment haben und wie wir sie jetzt nochmal in anderer Form auf EU-Ebene im Sinne der Gestaltung dieser Märkte über den Digital Service Act, der nächste Woche in erster Version ja der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, sehen werden.
Der Digital Services Act der EU soll vereinfacht gesagt die Marktmacht von den großen Tech-Konzernen wie Amazon, Google und Facebook begrenzen, soll sie besser kontrollieren und die Bedingungen für europäische Startup-Unternehmen verbessern. Informationen waren das von Philipp Stab. Er ist Soziologieprofessor am Einstein Center Digital Future Berlin und an der Humboldt-Uni in Berlin. Und in der nächsten Woche schauen wir uns in der hr-Info-Netzwelt den Digital Services Act der EU mal ein bisschen genauer an. Die heutige Sendung finden Sie auch als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.